Also ich würde sagen, wir können alle in die Schattenseite gehen. Ne? Aber manche wollen ja die Sonne genießen, ne, Jakob? Ich weiß es von Jakob, dass er sehr, sehr mag, wenn das schön warm ist. Und bei mir ist das andersrum. Ich mag, wenn das schön kühl ist. Regen muss ja nicht unbedingt sein. Ne? Immer diese Sonderwünsche bei uns Menschen. Ja, da wurde schon nachgefragt, ob man heute hitzefrei kriegt. Wer möchte hitzefrei haben? Wahrscheinlich bin ich der Einzige. Wenn ich nur an Abraham war letzten Sonntag denke, dann wäre er geschwitzt hatte hier, dann denke ich, heute muss ich schwitzen. Am besten hitzefrei. Ja, wir wollen heute aber fortsetzen mit den Psalmen. Psalm 12 ist heute dran. Bevor wir den Psalm lesen, lasst uns noch aufstehen und beten. Jesus, wir danken dir für deine Gnade, für deine Liebe zu uns. Wir danken dir, dass du da bist und dass du mitten unter uns bist. Dass wir hier diese Gemeinschaft genießen dürfen und deine Nähe genießen dürfen. Dass wir uns freuen können über dein Wort, auch wenn das manchmal uns hart ermahnt und zurechtbringen will. Hilf, Herr, dass wir dein Wort verstehen, dass wir danach tun, danach wandeln. Und du selber, Herr, wirst uns ans Ziel bringen. Wir wissen, Herr, dass wir bei dir in sicheren Händen sind und wir wollen auch weiterhin auf dich vertrauen, denn du bist unser Herr. Wir bitten dich, Herr, dass du uns jetzt deinen Segen schenkst. Amen. Ja, Psalm 12 wollte ich heute lesen. Wir sind jetzt bei den Psalmen, wo es um Gottesfürchtige und Gottlose geht. Wahrscheinlich ist es euch schon aufgefallen, und so scheint es so manchmal, als ob es immer das gleiche Thema ist, nur von der anderen Seite beleuchtet. Manche Psalmen sind vorwiegend oder sprechen vorwiegend über Gottlose, die andere wiederum über die Gottesfürchtige. Manche erwähnen beides. Und heute haben wir wieder einen Psalm, und das ist der Psalm 12. Und da geht es auch wieder um die Gottesfürchtige und um die Gottlosen. Ich denke, das ist gut für uns, dass wir immer wieder sehen können, immer wieder feststellen können, was die Bibel als positiv und als negativ betrachtet. Und wir können uns prüfen, gehören wir jetzt zu den Gottesfürchtigen oder gehören wir schon eher zu den Gottlosen? Ich hoffe, das Zweite ist nicht der Fall. Ich lese jetzt den Psalm 12, einem Psalm Davids vorzusingen auf 8 Seiten. Hilf, Herr, die Heiligen haben abgenommen und gläubig sind wenige unter den Menschenkindern. Einer redet mit dem anderen Lug und Trug. Sie heucheln und reden aus zwiespältigen Herzen. Der Herr wolle ausrotten alle Heuchelei und die Zunge, die hoffärtig redet, die da sagen, durch unsere Zunge sind wir mächtig, uns gebührt zu reden. Wer ist unser Herr? Weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen, will ich jetzt aufstehen, spricht der Herr. Ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Die Worte des Herrn sind lauter wie Silber, im Tiegel geschmolzen, geläutert 7-mal. Du, Herr, wollest sie bewahren und uns behüten vor diesem Geschlecht ewiglich, denn Gottlose gehen allenthalben einher, weil Gemeinheit herrscht unter den Menschenkindern. Es ist so, dass oft wir geblendet werden hier in dieser Welt und der Wertezerfall nimmt ja zu. Ich denke, wir wissen das und so ist das auch wichtig, dass wir solche Psalmen betrachten. Die Psalme 9 bis 15, sie sprechen darüber und wir können dann feststellen, welche Eigenschaften, welche Einstellung, Gedanken oder auch welches Tun wem zugeordnet wird. Hier in diesem Psalm berichtet der Psalmist David über den Zerfall, über den Zerfall im Volke Gottes. Ich denke, es war schwer für den Psalmist, das alles mit anzusehen. Und wir wissen nicht genau, in welche Situation hinein er diesen Psalm geschrieben hat oder was ihn dazu bewegt hatte. Aber etliche Ausleger denken, wahrscheinlich hatte er da an die Ermordung der Priester gehört. Der König hat ja Befehl gegeben, dem Dög, dem Edomiter, dass er die Priester töten sollte. Und es wurden, wir können das in 1. Samuel 22 nachlesen, es wurden 85 Männer getötet, die das leinende Ephod trugen. Und in Vers 22, 21 lesen wir, und Abiathar verkündigte David, dass Saul die Priester des Herrn niedergemacht hatte. Ich denke, das war für David sehr, sehr schwer anzuhören, dass die Priester, sogar vor den Priestern, hatte der König nicht zurückgeschreckt, sondern hat einfach Hand an sie gelegt und sie ermordet durch den Edomiter. Es mag sein, dass das ihn bewegt hatte, über diesen Zerfall im Volke Gottes zu schreiben. Wir wissen es nicht genau. Aber es könnte durchaus möglich sein. Es war eine sehr unangenehme Situation. Nun, ich denke, für uns ist das nicht so sehr wichtig, obwohl es interessant wäre, aber es ist nicht so sehr wichtig zu wissen, in welcher Situation er diesen Psalm geschrieben hat. Für uns ist es vielmehr wichtig, was wir heute mit diesem Psalm anfangen können, ob wir heute in unserer Situation davon profitieren können. Uns ist ja der Zerfall vorhergesagt. In 2. Timotheus 3, Vers 1, 2, 3 und 4 lesen wir: Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unhaltsam, zuchtlos, dem guten Feind, treulos, leichtsinnig, aufgeblasen, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Etliche Ausleger, die deuten sogar diesen Psalm auf die Endzeit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt so verstehen würde. Ich denke, das ist eher so, wie Martin Geyer gesagt hatte. 1681 ist er verstorben, also muss das noch vor 1681 gewesen sein. Und er nannte diesen Psalm die allgemeine Klage der Kirche zu allen Zeiten. Die allgemeine Klage der Kirche zu allen Zeiten. Und ich denke, wenn wir die Geschichte der Gemeinden betrachten, die Geschichte der Kirchen, so werden wir feststellen, dass wir immer wieder in Bezug des Zerfalls zu klagen haben. Ich denke, auch wir haben heute was zu klagen und dem Herrn zu sagen. Und wenn wir das erkannt haben, so können wir, wie der Psalmist es gemacht hat, er sagte: Hilf, Herr. Hilf, Herr. Er schickte dieses Stoßgebet, würden wir sagen, zum Himmel. Und ein Stoßgebet ist, ich denke, viel wert, wenn es ernst ist. Wenn es nicht nur einfach so dahingesprochene Worte sind, sondern wenn man das auch wirklich so meint. Weil ich kenne das noch aus Russland, dass bei etlichen war das einfach eine Gewohnheit gewesen. Die haben dann gesagt: Ach, Gospodi, oder so ähnlich. Und man hat vielleicht gar nicht an den Herrn gedacht, aber einfach nur so gesprochen. Und ich denke, der Zerfall in der Christenheit war zu allen Zeiten da. Und er ist auch heute da. Es gibt immer wieder Gottesfürchtige, aber auch die, die Abstand nehmen von Gott. Wenn ich jetzt nur an ein Ereignis denke in unserer jetzigen Zeit, ich habe es vor kurzem erst erfahren, vielleicht haben die anderen das auch schon mitbekommen, dass ein neues Spiel da ist, Pokémon Go oder so ähnlich heißt das, ja? Und es beschäftigen sich christliche Jugendliche, würde ich sagen, vielleicht auch junge Erwachsene, ich weiß das nicht genau, ich kenne das nur von Jugendlichen, die beschäftigen sich mit diesem Spiel und gehen durch die Gegend und versuchen, irgendwelche Monster einzufangen. Ich weiß jetzt nicht, ob es für mich vorstellbar wäre, so etwas zu tun. Ich weiß, damals, als dieses Spiel kam, ich glaube, es waren Karten damals, am Anfang nur solche Pokémon-Karten, dann hatte ich viel zu kämpfen gehabt, um diese auszurotten bei mir im Haus. Ich weiß, das lockt irgendwie an, aber ich kann es nicht nachvollziehen, warum wir als Christen uns mit solchen Sachen beschäftigen wollen, mit irgendwelchen Taschenmonstern, mit Fantasiewesen. Also hier steht die Erklärung, die ich gefunden habe im Internet, ein Fantasiewesen in der Gestalt eines schrecklichen Ungeheuers. Ich weiß nicht, warum wir als Christen uns mit so etwas beschäftigen müssen. Also uns bleibt wirklich nichts anderes, heute vielleicht und auch in der Zukunft immer wieder zu sagen, hilf Herr. Spurgeon schreibt ein kurzes, aber kräftiges und köstliches, allezeit passendes und förderliches Gebet. Das hebräische Wort für das Wort, welches hier als helfen übersetzt wird, also dieses Wort, das wird vielseitig benutzt oder gebraucht. Es kann heißen retten, helfen, befreien, erlösen, unterstützen und so weiter. Und ich denke, dass der Psalmist David, der hat hier wirklich eine sehr schlaue Entscheidung getroffen. Erstens hatte er die Erkenntnis, dass er ohne Gott aufgeschmissen ist, dass er alleine nicht klarkommt und dass er Hilfe braucht. Und er sucht diese Hilfe auch an richtiger Stelle. Er sagt, hilf Herr. Ist das bei uns auch so? Wir wollen aus dem heutigen Abschnitt lernen und uns fragen, suchen wir auch Hilfe bei dem Herrn? Spurgeon hat noch geschrieben, dass dieser nützliche Seufzer, den wir in jeder Lage, in jeder Not und Verlegenheit gen Himmel senden können, bei der Arbeit, beim Lernen, im Leiden, im Kämpfen, im Leben und im Sterben. Wenn wir kaputt sind, verzweifelt sind, nicht ein- und auswissen und vielleicht gar nicht mehr in der Lage sind zu beten, dann hilft das schon, wenn wir zu Gott seufzen und schreien und sagen, hilf Herr. Ich möchte jetzt vier Punkte erwähnen. Und zwar habe ich diesen Psalm unterteilt, also thematisch in diesem Fall. Das Problem, welches David anklagt oder über welches David hier klagt, ist der erste Punkt. Was war das Problem im Volke Gottes? Das Erste, die Heiligen haben abgenommen, sagt er. Die meisten Übersetzungen übersetzen die Frommen, nicht die Heiligen, sondern die Frommen. Und eigentlich ist hier gemeint, also die gütig sind, die liebevoll Gesinnten, die gegen Gott und Menschen Treue üben. Diese Menschen haben abgenommen. Und ich denke, es ist eine Tragödie, wenn auch unter Christen in einer Gemeinde solche Menschen abnehmen. Wenn die Gemeinde noch immer sehr viele Mitglieder zählt, aber von denen, die liebevoll gesinnt sind, die Treue üben, die bewusst Jesus nachfolgen, nur etliche geblieben sind, dann bleibt es nur eins, Alarm zu schlagen, so wie der Psalmist es hier gemacht hatte, und zu schreien, hilf Herr. Das Zweite, gläubig sind wenige unter den Menschenkindern. Der Gläubige, wenn wir heutzutage fragen würden, also eine Umfrage starten würden in Deutschland, Da würden es wahrscheinlich sehr viele sein, die sagen würden, ja, ich bin gläubig, ich glaube an Gott. Aber was ist hier mit diesem Wort gemeint? Ich habe nachgeschlagen und gesucht und habe gefunden, dass wörtlich es bedeutet, die Zuverlässigen, die Treuen und Redlichen. Also die wirklich Zuverlässigen. Wenn die Frömmigkeit weicht, dann weicht auch die Treue und auch die Redlichkeit. Wenn wir Gott nicht fürchten, dann haben wir auch keine Liebe mehr, auch keine Liebe zur Wahrheit. Deswegen das dritte Problem hier, sie reden Lug und Trug. Blaise Pascal hat gesagt, ich möchte das jetzt alles wörtlich zitieren, der Mensch ist nichts als Verstellung, Lüge und Heuchelei, und zwar sowohl gegen sich selbst als gegen andere. Er will nicht, dass man ihm die Wahrheit sage, und er scheut es, sie anderen zu sagen. Und alle diese mit der Gerechtigkeit und der Vernunft so unvereinbaren Neigungen haben eine natürliche Wurzel in seinem Herzen. Seltsam, was er hier schreibt, aber ich habe nachgedacht und geprüft, und es ist wirklich so manchmal, dass wir nicht gerne die Wahrheit hören wollen und oft nicht gerne die Wahrheit sagen wollen. Es herrscht Lug und Betrug unter den Menschen. Sie haben, und das ist das vierte Problem, welches David hier klagt, sie haben ein zwiespältiges Herz. Wenn wir jetzt an den Demetrius denken, Apostelgeschichte 19, ich setze jetzt voraus, dass die Geschichte uns bekannt ist. Um was ging es diesem Mann eigentlich? War er so ein treuer Nachfolger der Göttin Diana? Oder was war sein Problem eigentlich? Bitte? Business, Geschäft, ja. Aber er hatte so einen ganz bestimmten Deckmantel gehabt, ja. Als ob er so ein wichtiger Mann ist, der so gerne diese Göttin Diana verehren wollte. Aber hauptsächlich ging es ihm nur ums Geschäft. Und wie viele Verbrechen geschehen auch heute noch unter diesem Denkmantel der Frömmigkeit. Ich denke, ein zwiespältiges Herz ist eine große Gefahr für die Menschheit. Ein griechischer Dichter, Bion Smyrna, ich weiß jetzt nicht, ob ich den richtig ausspreche, wurde einmal gefragt, welches Tier er für das schädlichste halte. Und er gab zur Antwort, unter den wilden Tieren, den Tyrannen und unter den Zahmen, den Schmeichler. Gefährliche Tiere. Ich weiß jetzt nicht, ob wir schon mit solchen Leuten in Kontakt gekommen sind, die in die Augen etwas reden und schmeicheln und hinterm Rücken auf einmal schon ganz was anderes reden. Ich kenne solche Leute. Mein Vorgesetzter damals, da stand ein Kunde vor ihm, ich war gerade da kurz nur bei der Firma gewesen, gerade angefahren, nicht so lange in Deutschland gewesen. Und der Kunde, der hat ihn was gefragt und er so ganz höflich und ja, danke, bitte und so weiter und so weiter. Und als er dann aus der Tür raus war, dann zeigte er ein bestimmtes Zeichen und hat so richtig losgeflucht über diesen Kunde. Zweideutig. Herz und Herz, so heißt es wörtlich. Ein Herz fürs Gotteshaus, schreibt Spurgeon, das andere fürs Teufelshaus. Eins für den Sonntag, das andere für den Werktag. eins für den König, das andere für den Papst. Ein Mann ohne Herz ist ein Wunder, aber ein Mann mit zwei Herzen ist ein Ungeheuer. Judas, ich denke, wir kennen die Geschichte von Judas, der den Herrn verriet, der hatte auch solche zwei Herzen in seinem Leibe. Scheinbar hatte er sich so große Sorgen gemacht um die Armen, aber im Grunde genommen ging es ihm nur um Haben, um das Geld. Er war wirklich geldsüchtig. Von den ersten Christen dagegen lesen wir, Apostelgeschichte 4, dass die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und ich denke, das war ein besonderer Segen der ersten Gemeinde. Wenn die ganze Gemeinde, wenn die Gläubigen ein Herz und eine Seele sind. Zwiespältiges Herz, ein Problem zu der Zeit und ich denke auch zu unserer Zeit. Das Fünfte, diese Menschen sagen, also das ist Vers 5 jetzt, damit wir uns orientieren können. Also diese Menschen sagen, unser Reden steht über das Reden des Herrn. Seltsam, ne? Der Pharao damals antwortete, wer ist der Herr, dessen Stimme ich hören soll, um Israel ziehen zu lassen? Der Mensch, der eigentlich, also wir haben das ja über die Schöpfung schon viel, viel gehört und das war so wunderbar, dass wir so viel Wissen haben jetzt darüber. Und wir wissen, dass Gott doch so viel höher ist als wir Menschen. Unbegreiflich, unbeschreiblich höher. Und da stellt der Mensch sich über Gott. Ich denke, das ist ein ganz großes Problem unserer heutigen Zeit. Der Mensch, der stellt sich über Gott. Und er sagt, wer ist der Herr? Warum müssen wir nach dem Worte leben? Der Herr hat uns nichts zu sagen. Was wir reden, das ist entscheidend. Und ich denke, das ist wirklich ein Problem heutzutage in der Gesellschaft, aber auch oft unter den Christen, dass man das Wort des Herrn nicht mehr als die Grundwahrheit betrachtet, sondern eher nur so als ein interessantes Geschichtsbuch, wo man manches daraus lernen kann. Es ist leider auch unter Christen so weit gekommen. Ich meine, die sich Christen nennen. Das sechste Problem ist, die Armen und Elenden, also den Armen und Elenden wird Gewalt angetan. Vers 6, weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen. Ich denke, wir können auch heute diese Tendenz in der Welt feststellen, wenn wir die Statistiken beurteilen. Die Armen werden immer mehr Armen und die Reichen werden immer weniger, aber dann auch richtig reich. Ne? Und ich denke, es ist oft auch heutzutage so, natürlich können wir hier in Deutschland, in diesem Lande nicht so besonders klagen darüber, dass es uns schlecht geht, aber die Tendenz geht dahin, dass die Armen niedergedrückt werden, dass sie sozusagen vielleicht verachtet werden, vielleicht entzieht man ihnen auch den Lohn, was die Bibel verbietet. Und vor allem die Christen, wo oft in den Psalmen werden ja die Christen als die Armen betrachtet, hier in diesem Zusammenhang ist das auch wahrscheinlich so gemeint, auch die Christen, die müssen immer mehr leiden, auch in Ländern, wo es frei früher war, also freier war, aber heutzutage immer wieder werden sie verachtet, vielleicht auch nur mit Spott, nicht so unbedingt mit Strafen oder mit Taten, aber es nimmt einfach zu. Den Armen und den Elenden wird Gewalt angetan. Und das siebte Vers 9, Gemeinheit herrscht unter den Menschenkindern. Das sind so die sieben Probleme, die der Psalmist David erkannt hat. Und da bittet er. Und jetzt kommen wir zum anderen Punkt, zum zweiten Punkt, das ist die Bitte. Um was bittet der Psalmist? Das erste habe ich schon erwähnt, er sagt, Hilf Herr. Und dann lesen wir im Vers 4, der Herr wolle ausrotten alle Heuchler und die Zunge, die hoffärtig redet. Mir war es interessant, warum es in diesem Psalm so ganz besonders um das Reden geht. Ja? Sogar hier bittet er, der Herr wolle ausrotten alle Heuchler und die Zungen, die hoffärtig reden. Meine erste Frage war, dürfen wir überhaupt so beten? Sollen wir nicht unsere Feinde lieben? Es wird ja oft so erwähnt und gesagt. Aber der Psalmist, der ist hier ganz direkt und er sagt, du sollst ausrotten. Ne? Wörtlich oder die Grundbedeutung dieses Wortes bedeutet abschneiden. Du sollst diese abschneiden. Wenn wir an den Weinstock und an die Reben denken, dann wurde da auch so erwähnt, ich muss das nebenbei jetzt erwähnen, dass die keine Frucht bringen werden, die werden abgeschnitten. Und ich denke, das gleiche Wort wird hier auch verwendet und die sollen sozusagen abgeschnitten werden. Die sollen ausgerottet werden, wird hier übersetzt. Das ist die erste Bitte, die der Psalmist hat. Die zweite Bitte ist, du wollest die Elenden bewahren und uns behüten. Das ist der Vers 8. Du, Herr, wollest die bewahren und uns behüten vor diesem Geschlecht ewiglich. Ist das nicht eine wichtige Bitte für uns heute, die wir in dieser Welt leben und den Zerfall erleben? Ist das nicht eine wichtige Bitte für uns, den Herrn um Bewahrung zu bitten und dass er uns behütet? Wer da steht, der soll zusehen, dass er nicht falle. Die Gefahr ist immer wieder da, auch bei uns, die wir oft denken, vielleicht wir bleiben in Christus, wir wollen fest bleiben. Aber das bedeutet nicht, dass die Gefahr nicht da ist, weil der Satan, der ist ja listig, er versucht zu locken, zu verführen. Auch wenn das durch ein einfaches Spielchen manchmal ist, man denkt, das ist ja nur ein Spiel, das ist ja nur ein Spielchen, da kann mir ja nichts passieren. Aber so verführt er uns und lockt uns in falsche Bahnen. Und deswegen müssen wir heute so bitten und beten, Hilf Herr, bewahre uns und behüte uns. Das dritte, die Antwort. Vers 6. Der zweite Teil des Verses, also weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen, will ich jetzt aufstehen, spricht der Herr. Ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Der Herr will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Er will aufstehen und uns zur Seite stehen, wenn wir ihn darum bitten. Mich hat es sehr fasziniert, dass hier auf einmal dieser Zusatz steht. Der Herr will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Wenn einer sich nach Hilfe sehnt, dann will Gott Hilfe schaffen. Aber oft ist das mit uns so, dass wir uns nach Hilfe nicht sehnen. Ich war ja dieses Jahr das erste Mal in meinem Leben am Angeln. Und ich habe nicht gewusst, dass Angeln so einfach ist. Wisst ihr warum? Weil die Fische so dumm sind. Die gehen einfach auf irgendwelche Attrappen und beißen zu und dann sind sie schon im Hacken. Aber wisst ihr, was ich besonders gelernt habe bei dieser Beschäftigung, beim Angeln? Dass wenn der Fisch am Hacken ist, dann versucht er sich mit aller Kraft zu befreien. Und etliche sind uns entwischt. Aber bei uns Christen habe ich oft so das Gefühl, wir merken schon, dass wir auf dem Hacken sind, dass der Teufel uns gefangen hat eigentlich. Aber wir versuchen gar nicht, uns zu befreien. Wir sehnen uns gar nicht nach der Befreiung. Scheinbar geht es uns wohl im Dreck. Und das ist ein sehr trauriges Bild für uns Christen. Die Bitte lautet hier: Hilf, Herr. Und der Herr antwortet: Ich will aufstehen und ich will Hilfe schaffen, dem, der sich danach sehnt. Wie gut wäre es, wenn wir uns auch danach sehnen würden, nach Hilfe vom Herrn. Das vierte, was ich heute noch erwähnen wollte, und das ist mir sehr wichtig geworden, ich habe diesen Punkt überschrieben, wie auch ein Lied heißt, welches wir singen: Gott ist immer noch Gott. Und das ist so trostreich, auch in diesem Psalm zu hören. Und welch ein Gegensatz ist das Reden des Herrn im Gegensatz zu dem Reden der Menschen. Wenn das Reden der Menschen Lug und Trug ist, Heuchelei, zwiespältige Herzen, so ist das Reden des Herrn oder die Worte des Herrn, Vers 7, sind lauter wie Silber, im Tiegel geschmolzen, geläutert 7-mal. Ich habe nachgeschlagen, um festzustellen, was ist das eigentlich, 7-mal geläutert. Und ich habe gefunden, dass es damals eine Metallreinigung gab, würde ich sagen jetzt, wo das Metall immer wieder geschmolzen wurde und die Schlacken dann oder der Dreck dann abgesetzt wurden. Und das wurde immer wieder wiederholt, bis 7-mal, bis der Metall wirklich ganz sauber war und kein Dreck mehr darin war. Und so sind die Worte des Herrn. In Russisch würde man sagen, «Ni pridiryoshtsya». Ich weiß gar nicht, wie man das Deutsch sagt. Hast nichts auszusetzen an den Worten des Herrn. Aber wenn die Worte des Herrn sind sauber, lauter, und der Mensch, wenn er redet, dann kommt Lug und Trug raus und wer weiß was alles. Gott ist wirklich immer noch Gott. Und das sollte uns wichtig sein, dass wenn auch der Mensch heutzutage oder auch in der Zukunft viel, viel reden wird und sich über Gott erheben wird, so hat immer noch Gott sein letztes Wort. Gottes Schweigen ist mehr, viel mehr als das lauteste Reden eines Menschen. Und was ist dann sein Reden? Abraham hat das so schön dargestellt und hat das mit Brüllen verglichen. Also wahrscheinlich ist da gemeint in diesem Zusammenhang, dass Gott wird seine Stimme erheben und reden so gewaltig, wie wenn ein Löwe brüllt. Und ich weiß jetzt nicht, ob jemand weiß, wie ein Löwe brüllt. Habt ihr schon mal gehört? Mein Vater hatte mir mal erzählt, wie ein Löwe brüllt. Und das war in Karaganda noch, er war noch ein ganz junger Mann, noch nicht verheiratet, ging von der Arbeit nach Hause. Und da musste er, ich weiß nicht, Selentres ist für jemanden bekannt, ja, musste er da durch so ein kleines Wäldchen gehen. Und dann ging er da durch und auf einmal hörte er ganz in der Nähe einen Löwe brüllen. Und mein Vater sagte, bei ihm standen die Haare so zu Berge und die Mütze hat sich gehoben. So ein Schrecken hat er bekommen. In Kasachstan ein Löwe brüllt. Und er wusste nicht, dass da gerade ein Zirkus gekommen ist und dass der Löwe im Käfig ist und dass er mir nicht schaden kann. Aber so gewaltig ist das Brüllen des Löwen. Aber Gottes Reden ist nicht zu vergleichen mit dem Löwe oder noch mit etwas anderem. Wir haben es gehört, wenn Gott redet, dann geschieht das auch so. Wir können sehr viel reden. Ich würde heute zum Beispiel in mein Schlafzimmer gehen und sagen, ich wünsche mir, dass das hier ein bisschen kühler ist, damit ich besser schlafen kann. Aber es wird nichts bringen. Ich muss schon eine Klimaanlage einbauen wahrscheinlich. Aber wenn Gott redet, dann geschieht das. Wenn Gott sagt, es soll heute regnen, dann wird es regnen. Aber das ganz Besondere an Gott ist, dass er bereit ist, uns zu helfen. Die ganze Welt hat er erschaffen, indem er sprach. Um uns zu erretten, hatte er seinen Sohn gesandt. Und wir sollten es wirklich wertschätzen und treu ihm nachfolgen, uns an ihm binden, anhänglich sein, uns immer wieder fragen, was will Gott von uns? Was sollen wir tun, damit wir bewahrt bleiben in dieser Welt, wo der Zerfall herrscht? Wir sehen, die Zeichen der Zeit tun es wirklich gut, dass wir wirklich immer näher dem Ende kommen. Wenn wir so betrachten, was in der Türkei geschieht, was in Frankreich geschieht, was auf der Welt geschieht, was in Deutschland geschieht, so sehen wir, es wird nicht besser. Der Zerfall ist da. Aber möge Gott uns bewahren, uns erhalten. Möge heute unsere Bitte sein, Herr, hilf. Herr, hilf und bewahre uns und behüte uns. Und der Herr segne uns, wenn wir darüber nachdenken werden. Amen.